der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Wir sind in der Weihnachtsvorbereitung am zweiten Advent. Da müssen eigentlich schon die meisten Geschenke gekauft sein.
Und ich finde persönlich auch eigentlich noch nicht schön, wenn man jetzt von Weihnachten und Weihnachtsvorbereitung redet, denn wir sind im Advent. Weihnachten ist noch hin.
Ja, aber Adventszeit ist ja die Vorbereitungszeit auf Weihnachten.
Ja, aber jetzt ist mehr Advent.
Was würdest du unter Advent verstehen oder was ist der Schwerpunkt für dich im Advent, wenn es nicht Weihnachtsvorbereitung ist?
Es ist schon eine Vorbereitung, aber ich finde halt, wenn man sagt Weihnachtsvorbereitung, dann ist so der Blick, der Fokus, Schwerpunkt so stark schon auf das Ende, auf dieses Weihnachten gelegt. Mhm. Und ich finde es eigentlich fänd's viel schöner zu sagen, diese 4 Wochen dieser Zeit bewusst zu erleben.
Okay,
also und nicht schon den Fokus zu haben, dann ist irgendwann Weihnachten, jetzt muss ich die 4 Wochen noch rumkriegen, dann ist Weihnachten. Ich lebe jetzt nur auf das Ende hin.
Also ist Weihnachtsmarkt zum Beispiel Selbstzweck und nicht nur die Vorbereitung auf Weihnachten, sondern ist der Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsrummel ist ein Ding für sich.
Genau, also das würde ich sagen tatsächlich, das hat für mich auch geistlich oder so überhaupt keine Bedeutung. Das ist was, man trifft sich mit Menschen, man lässt sich's gut gehen, man trinkt sein Glühwein und kriegt so ein bisschen emotional vielleicht Stimmung. Aber das ist ja viel mehr, das hat, also ich würde sagen, Weihnachtsmarkt, der findet halt in der Zeit vor Weihnachten statt. Aber das ist eigentlich mehr halt ein Anlass, dass man unter Menschen geht, Geld unter die Leute bringt und im Alltag mal wieder was anderes erlebt.
Und dann kommt die großartige Stimmung mit langen Nächten und den vielen LED-Lichterketten, die es
genau, ein bisschen Jingle Bell und ein bisschen Zimtduft und so.
Einen geistlichen Inhalt in die ganze Weihnachtszeit zu bringen, das ist ja nicht nur ein Problem für die Adventszeit und die Weihnachtsmärkte, das ist ja generell eine Frage, wie bekommen wir denn jetzt einen geistlichen Sinn oder einen Wert in die Adventszeit und in die Weihnachtszeit? Da hat man ja ein bisschen den Eindruck, dass wir heutzutage gegen den Strom rudern müssen, weil in dem populären oder gegenwärtigen Weihnachtsfeiern eigentlich das Geistliche gar nicht mehr da ist.
Na, ich würde sagen, Weihnachten oder auch die ganze Adventszeit war mal eine geistliche Zeit. Adventszeit war ja auch eine Fastenzeit, die Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest und auf das Ankommen, das Kommen von Jesus in die Welt. Aber inzwischen, es ist einfach nur, also es gibt viele Dinge zu kaufen, es ist was Kommerzialisiertes und ich glaube, wenn man in Deutschland, auch in Österreich oder in der Schweiz Menschen fragen würde, es wären noch wenige, die wüssten, das hat irgendwas mit Kirche und vielleicht noch was mit Jesus und mit Gott zu tun, aber ansonsten ist das sehr getrennt von dem eigentlichen Inhalt oder vom eigentlichen Anlass. Und Weihnachten oder Advent auch mit was Geistlichem zu füllen ist, würde ich mal denken, heutzutage in den Augen von den meisten Menschen halt eine Sache der Kirche.
Also gut, machen wir's. Füllen wir die Adventszeit mit geistlichem Inhalt. Und da hast du schon erwähnt, das war eine Zeit der Buße, genauso wie die Fastenzeit vor dem Osterfest, also die heute noch bekanntere Passionszeit, war also die Adventszeit auch nicht die Zeit der Schlemmerei, sondern eine Fastenzeit und Zeit der Umkehr, um sich vorzubereiten auf das Kommen von Jesus, auf den Advent des Gott in die Welt kommt. Wie machen wir das am besten? Und da schauen wir mal rein heute, wie Gott das erste Kommen von Jesus in die Welt vorbereitet hat. Und da kommen wir zu Johannes dem Täufer.
Johannes der Täufer, diesen Namen, den gibt es ja erst im Nachhinein. Vorher, als er von ihm in der Bibel berichtet wird, ist er erstmal nur Johannes. Und er ist ja sogar wahrscheinlich ein entfernter Cousin von Jesus. Also ein Verwandter von ihm, 6 Monate älter als Jesus. Und die Geschichte, wie er zur Welt kam, war schon spannend. Seine Eltern waren ja sehr alt.
Da kam dieser Engel dann zu dem Vater Zacharias.
Genau, und hat Johannes angekündigt. Und der Zacharias musste das bitter durchleben, weil er ja nicht reden konnte, weil er Gott nicht vertraut hat. Und als der Johannes dann erwachsen war, heißt, und das haben wir ja jetzt in dem Text, um den es heute geht, da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Mhm. Also er wurde von Gott berufen und lebte dann in der Wüste. Es wird auch berichtet, er hat einen Mantel gehabt aus Kamelhaar und hat sich von wildem Honig und Heuschrecke ernährt. Also er
das steht im Matthäus-Evangelium. Und wir gucken jetzt heute aber mal ins Lukas-Evangelium. Ich lese mal die ersten Verse von dem dritten Kapitel Lukas 3 vor. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene. Als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste.
Ist ja interessant, dass der Lukas da bei der Beschreibung erstmal einige Sätze darauf verwendet, irgendwelche Namen und Fürsten und Landpfleger und Priester zu nennen, bevor er das Eigentliche bringt, nämlich der geschah das Wort Gottes.
Klingt wie so ein Geschichtsbuch.
Also ehrlich gesagt, für mich als jemand, der es nicht so mit Geschichte hat und den das auch nicht so sehr interessiert, sage ich, wegen mir hätte Lukas auf diese Sätze auch verzichten können und gleich mal zum Wesentlichen kommen.
Sagt uns eigentlich nicht allzu viel heute, nachdem wir die ganzen Fürsten nicht kennen, ist ja schon die Frage, wozu überliefert uns Gottes Wort das? Und die schnelle Antwort ist natürlich, das ist der Datumsstempel. Damals hat man ja nicht die Jahre nach Christus gezählt, dass man sagen konnte, es war im Jahre 28. Das kann man heute ungefähr zurückrechnen anhand von den Herrschern, die hier aufgezählt worden sind. Da hat Lukas ganz einfach einen Datumsstempel angebracht, dass wir wissen, in welcher Zeit das jetzt losgeht, nämlich das öffentliche Auftreten von Jesus. Und da waren sicherlich unter den ersten Lesern noch Leute, die das recht lebendig kannten damals, ja, wisst ihr noch, zur Zeit vom Kaiser Tiberius, was da los war, oder als Philippus Landesfürst war und dieser Skandal oder vielleicht auch dieser Erfolg, der da gelungen ist, das war für die Leute so gegenständlich wie heute vielleicht, wenn man Schwarz-Weiß-Filme für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das, was da so los war, ein Wirtschaftswunder und so, genau, das war die Zeit damals.
Also du meinst, eben der Lukas macht damit deutlich, was jetzt passiert, geschieht, an einem historischen Punkt, also an einem festen Punkt in der Zeitgeschichte. Das ist nicht irgendeine Sage aus uralter Zeit, sondern lässt sich zeitlich in der Weltgeschichte oder in der Geschichte des Römischen Reiches verorten.
Ist schon aus uralter Zeit, aber eben ist nicht eine Sage. Das haben wir doch, was weiß ich, mir fällt also ein Nibelungenlied ein oder so, dass man eigentlich denkt, das meiste daran ist Dichtung, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Hier, das hat stattgefunden, genau da. Und da kann man ein Bibelwort zitieren, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist also in Gottes Plan in einer ganz bestimmten Zeit geschehen. Das sind Ereignisse, die im Geschichtsbuch aufgezeichnet werden können und die also mit bestimmten historischen Figuren verbunden sind. Da ist geschehen, was jetzt berichtet wird, nämlich, dass Gott vorbereitet den Weg, dass Jesus kommt.
Und ich finde es interessant, dass da weltliche Herrscher genannt werden, also der Kaiser, Landpfleger und vier Fürsten und dann eben auch geistlich Verantwortliche, also Hannas und Kaiphas als Hohepriester, sowohl weltlich als auch geistlich.
Es geht jetzt also um Weihnachtsvorbereitung auf das Kommen von Jesus und wir merken schon, da ist Weihnachten längst Geschichte, also die Christgeburt. Es geht jetzt hier um das Auftreten von Jesus. Das wird jetzt nochmal vorbereitet und da hatte Gott also nochmal jemanden extra berufen. Es geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, der also draußen in der Wüste lebt. Jetzt macht Gott oder nimmt Gott den letzten Schritt der Weihnachtsvorbereitung, nämlich dass sein Sohn kommen kann, auftreten kann. Er ist ja schon da, unbekannterweise, und dass er predigen kann, Johannes bereitet mit seiner Predigt also die Herzen vor. Und damit, denke ich, haben wir ganz gut die Brücke zur Adventszeit im geistlichen Sinn, dass unser Herz vorbereitet sein soll auf das Kommen von Jesus, dass in unserem Herzen die Spannung groß wird. Ich brauche den. Christ, der Retter, ist da. Diese Botschaft werden wir hören. Zu Weihnachten werden wir sie singen und lesen und so weiter. Aber dass das nicht ungehört, verhallt oder versickert im ganzen anderen Trubel, brauchen wir eine Vorbereitung. Und das ist genau das, was Johannes der Täufer hier mit seiner Predigt unternimmt. Ich lese also mal weiter. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Das ist also erstaunlich, dass da durchaus viele den beschwerlichen Weg auf sich nehmen und in die Wüste, beim Jordan, wo immer Johannes da gepredigt hat, dass sie tatsächlich hingegangen sind und sich das angehört haben, was er zu predigen hat.
Naja, und da wird ja von der Predigt eigentlich gar nicht so viel berichtet. Der Lukas schreibt ja nur, er predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.
Ja, wenn man da noch mehr Licht reinbringen will, kann man natürlich noch vergleichen, was in den anderen Evangelien berichtet wird. Aber ja, er hat gepredigt, Buße zur Vergebung der Sünden. Also, ihr habt es falsch gemacht und ihr braucht Hilfe. Ihr seid so tief drin, in dem, wo ihr gegen Gottes Gebote gelebt habt. Ihr habt also so viel Schuld auf euch geladen und ihr kommt auch weiter nicht zurecht mit Gott. Ihr braucht Hilfe.
Und ich finde es interessant, wenn er aber sowas predigt, dass da heißt, er predigt am Jordan, also er geht nicht nach Jerusalem zum Tempel, dort, wo die geistlichen Leute sind oder dort, wo man, oder er geht nicht in die Synagoge in seinem Heimatort oder in andere Orte und predigt nicht quasi in der, wie man es heute sagen würde, in der Kirche, in dem Ort, wo man eine Predigt erwartet, sondern irgendwo am Jordan draußen.
Also wenn man viele Menschen erreichen wollte, dann wäre Jerusalem und der Tempel und die Vorhöfe ja eigentlich der Platz gewesen. Aber das hat seinen guten Grund, dass der Johannes da draußen bei den Essenern wahrscheinlich in der Einsamkeit gelebt hat. Da war das auch rein recht äußerlich klar. Er bringt was ganz anderes. Er bringt nicht die alltägliche Botschaft, sondern er reißt raus aus dem alltäglichen Trott und bringt was ganz anderes den Leuten, den Aufruf zur Buße, zur Umkehr. Herr, ich habe gesündigt und Vergebung der Sünden, das wurde ja dann auch mit der Taufe gezeigt und symbolisiert, deine Sünden sind abgewaschen, ja, Gott hat deine Sünden weggenommen.
Na, und ich finde interessant, dass der Lukas das eigentlich verbindet und sagt, er predigt die Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Also, dass die Buße zur Vergebung oder die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, also das Abwaschen der Sünde und eine echte Buße, was damit zu tun hat, dass man Gott den Weg vorbereitet.
Den Weg vorbereiten, das ist also ein Inhalt von dem Advent. So haben die alten Römer, glaube ich, das gemacht. Wenn ein siegreicher Feldherr nach Hause gekommen ist, dass man da nicht nur einen Triumphbogen aufgebaut hat, da wurde der Advent gefeiert, nämlich dass die Straßen eingerichtet wurden. Und davon redet der Prophet Jesaja. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden.
Naja, also Täler erhöhen und Berge erniedrigen. Im Straßenbau macht man halt heute Tunnel durch irgendwelche Berge und baut Brücke über Täler. Da ist es ganz klar, dass die Straße möglichst geradlinig durchgeht oder die Bahnlinie. Aber wie soll das jetzt im Leben angewendet werden?
Ja, was meint der Prophet Jesaja damit, als er das angekündigt hat? Und natürlich der Johannes, der Täufer, der das dann den Leuten in Einzelheiten gesagt hat. Die Hügel und Berge abtragen, ja, das Bild kann man wahrscheinlich in verschiedene Richtungen erklären, aber ich habe es also öfter gelesen, dass man dann davon redet, die Hügel von Hochmut und Selbstsucht, dass man sich also vor Gott präsentiert und sagt, ja, ich bin noch der Letzte oder einer der letzten Frommen, die dir dienen, Herr, das musst du doch anerkennen, du musst mich doch entlohnen, du musst mir doch ein gutes Leben schenken oder so. Also dieser Hochmut, den Jesus mal darstellt mit dem Pharisäer und Zöllner, wo der Pharisäer steht, ich danke dir, lieber Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen und so weiter.
Aber da redest du jetzt zu Fromme. Der Hochmut könnte ja auch Leute sein, die sagen, ich brauche das gar nicht, dass Jesus zu mir kommt. Also ich meine, ich bin ja ein rechtschaffener Mensch.
Ich denke, das ist weit verbreitet, dass man einfach sagt, ja gut, ich habe noch keine Bank überfallen und bin einigermaßen treu meinem Ehepartner oder ja, da Gott kann.
Aber es könnte ja auch sein, auf der anderen Seite, das, was im Alltag im Weg steht, zum Beispiel eben ein voller Terminkalender, viele Gedanken, viel Beschäftigung, was auch immer, Bücher, die man liest, Hobbys, die man hat, oder eben, dass man beschäftigt ist mit eben die Arbeit. Also ich denke jetzt gerade bei Frauen höre ich das öfters, dass man einfach immer im Kopf hat, was noch zu tun ist, ob das die Wäsche ist, der Hausputz, die Geschenke, die was auch immer.
Ja, das sind
ob
also
das auch so Berge sein können, die abzutragen sind, damit Jesus ankommen kann.
Genau, die hindern dann Jesus daran, in unser Herz zu kommen, weil wir eben mit einem anderen beschäftigt sind. Und dann ist die andere Seite von diesem Vergleich hier und die Hügel, also sollen erniedrigt werden und eben die Täler sollen erhöht werden. Diese Brücken über die Täler oder die Dämme, die aufgeschüttet werden beim Straßenbau, was wäre das jetzt in unserer Adventsvorbereitung?
Also mir würde da jetzt im Unterschied zu dem Hochmut, was du angesprochen hast, könnte eben auch das kommen, dass jemand sagt, ich bin eigentlich zu schlecht, ich bin zu wertlos, Gott kann sich gar nicht um mich kümmern oder er interessiert sich nicht für mich. Also dass dieses Tal so vom Schlechter.
Mhm. Ja. Dass man sich selber gar nicht wert findet, dass Gott kommen kann und ja, wer kann das Tal auffüllen? Ich denke, das ist eben genau das, was Jesus macht. Er kommt, um unsere Schuld zu tragen, um unser Versagen auf sich zu nehmen und er schenkt uns seinen Geist, dass wir an ihn glauben können und damit ist das Tal, da sind die Löcher und Unebenheiten ausgeglichen eben mit der Gerechtigkeit von Jesus, mit seinem weißen Mantel seiner Gerechtigkeit.
Ja, aber vielleicht auch mit der Botschaft, also ich denke, einerseits diese Unzulänglichkeit, so mit dem Wissen, Gott kann, und dann aber auch dieses Gefühl des Unwerts mit der Botschaft, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Welt, das heißt auch, Gott hat dich lieb, für dich ist Jesus gekommen. Also die Botschaft der Liebe, die dem einzelnen Menschen gilt, der sich für zu gering anguckt.
Also Vorbereitung auf das Kommen von Jesus eben auch in unser Herz, dass wir Jesus empfangen können. Zu Weihnachten wäre also tatsächlich, dass wir mal genauer auf diesen Bußruf hören. Machen wir nicht so gerne. Wir lassen uns das nicht so gerne sagen, du hast was falsch gemacht. Aber das ist notwendig, dass die Berge abgetragen werden, dann kann Jesus kommen. Und es ist auch notwendig, dass ich mein Versagen eben erkenne und auch vor Jesus bekenne, dass er die Täler und Schluchten auffüllen bzw. überbrücken kann und dann in unser Herz kommen kann.
Ja, und wozu jetzt die ganze Vorbereitungen? Ich meine, bei den Adventsvorbereitungen ist es ja klar, die führen hin, dass einigermaßen traditionsgemäßes Weihnachtsfest stattfindet, so ein gewisser Rahmen und so, aber wozu jetzt diese Vorbereitungen mit Berge abtragen, Täler erhöhen?
Ja, können wir in den Bibelabschnitt reinschauen. Da heißt es im 6. Vers, und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Das ist eigentlich das Ziel von dieser Weihnachtsvorbereitung. Alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen.
Na, aber das ist eine ziemlich steile Ansage. Alle Menschen. Weil wenn man sich überlegt, jetzt mal ganz praktisch gesehen, wenn jemand seinen Hochmut abträgt oder sein Versagen auffüllen lässt von Jesus, dann würde das bedeuten, an demjenigen oder an dem, was da geschieht, sehen andere den Heiland Gottes?
Also an den bußfertigen Zuhörern von Johannes, ob man an denen den Heiland Gottes sehen konnte. Naja, das ist schwierig, denn das setzt man sich natürlich auch mächtig unter Druck, dann zu sagen, ich muss so ein bußfertiges Leben leben. Ich muss es sehen lassen, dass die Hügel meines Hochmuts abgetragen sind und die Täler aufgefüllt, damit andere in mir den Heiland Gottes sehen. Nee, ich glaube, das gibt es zwar, glaube ich, auch biblische Aussagen dahin, dass also wir als Christen die einzige Bibel sind, die heute noch gelesen wird.
Ja, und was meinst du denn, wenn da steht, alle Menschen werden ihn sehen?
Ja, Johannes der Täufer bereitet ja davor, dass Jesus kommt und das kommt ja dann gleich auf den nächsten Seiten, dass Jesus kommt und getauft wird, beziehungsweise dass Johannes dann mit dem Finger auf Jesus zeigt und sagt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt.
Na, aber was haben die Menschen damals dann gesehen? Die haben gesehen einen Zimmermannssohn, die haben gesehen einen Mann mittleren Alters oder noch relativ jungen Alters vom damaligen Verständnis, ein Lehrer, der weise Gottes Wort aus dem Alten Testament auslegt.
Ja, da mein noch ein unbeschriebenes Blatt war, weitgehend. Die konnten an der Stelle noch gar nichts von ihm. Und wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, was haben die Hirten zu sehen gekriegt? Ein Baby unter ärmlichsten Verhältnissen oder die Weisen aus dem Morgenland. Ja, die haben den Heiland Gottes zu sehen bekommen, denn der Heiland Gottes ist auf die Welt gekommen. Das ist ja das, was wir zu Weihnachten feiern. Aber alle Menschen haben den Heiland
aber
Gottes.
Da muss man vielleicht dann unterscheiden. Die haben mit äußerlich, also was sie mit ihren Augen gesehen haben, haben sie dieses Baby gesehen und dieses Elternpaar und die Krippe und so. Aber innerlich, im Herzen wussten sie, was die Engel gesagt haben, euch ist heute der Heiland geboren. Oder die Weise, die haben auch eben in Bethlehem irgendwo im Haus diese Eltern mit Kind gesehen, wusstet aber eben durch diesen Stern, da ist wohl bei den Juden ein König geboren. Also es ist ein Unterschied zwischen dem, was man äußerlich zu sehen kriegt und dem, was man vielleicht, also wie sagte Paulus im Epheserbrief, mit den geöffneten Augen des Herzens sieht.
Das ist der große Unterschied, dass man eben durch den Glauben erkennen kann. Das haben die Hirten geglaubt, dass in der Stadt Davids der Messias, der Heiland, geboren ist. Und das haben die Leute dann geglaubt, die am Jordan dort Jesus das erste Mal gesehen haben. Das ist der Heiland Gottes. Alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen.
Und ich denke, das ist ja heute auch ein Unterschied. Was sieht man bei Jesus? Sieht man den ersten neuen Mann, wie es vor vielen Jahren mal ein Buch gab? Sieht man einen Sozialrevolutionär, sieht man ein gutes Vorbild in ihm, sieht man den, der erbärmlich mit seiner Botschaft gescheitert ist am Kreuz, also rein, was man optisch sieht, oder eben...
Dass man im Glauben mehr sehen kann. Und das ist eben das vorbereitete Herz, wo diese Hügel vom eigenen Hochmut abgetragen sind. Dieses vorbereitete Herz versetzt uns in die Lage, auch dieses Jahr in der Advents- und Weihnachtszeit,
dass man
das
nicht nur,
Heil Gottes zu sehen.
Ja, ich denke auch, dass man nicht nur den allwissenden Richter in ihm sieht, sondern eben den Heiland, also den Erlöser, den, der eben für einen selber gestorben ist und einen versöhnt hat mit Gott.
Wir wollen es dieses Jahr in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit wieder neu begreifen.
Aber
Gott ist gekommen. Gott ist in die Welt gekommen. Gott ist da. Er hat das Heil gebracht.
Und vielleicht aber noch ein Satz zu dem, alle Menschen werden ihn sehen. Da müssen wir ja auch sagen, alle Menschen werden ihn sehen. Die eine, die sehen ihn als Heiland mit den Augen
nicht.
Des Herzens. Und die andere, die werden ihn spätestens am Ende der Zeit sehen.
Als den Richter. Da werden ihn alle sehen, auch die ihn durchbohrt haben, wie es heißt. Dann werden ihn alle sehen, eben als den gewaltigen Herrn, der wiederkommt in den Wolken. Aber hier erstmal, und das ist ja das Großartige, das Tröstliche, wir dürfen es sehen, wir dürfen es erkennen, wir dürfen es im Glauben erfassen und begreifen, der Heiland ist da.
Und dass man vielleicht jetzt auch an Weihnachten, ich denke gerade an dieses Lied Stille Nacht, wo es heißt, holder Knabe im lockigen Haar, wo so süßlich manchmal ist und was man so an der Krippe sieht, was ja durchaus auch kitschig ist, aber dass man eigentlich weiß, das steckt in diesem Kind in der Krippe, was man auf Karte sieht und wo auch immer in Lieder besingt, auch manchmal sehr süßlich, da steckt eine unendlich starke Kraft drin, nämlich die Kraft der Versöhnung zwischen Gott und der Welt oder jedem einzelnen Menschen.
Na, das mit dem holden Knaben im lockigen Haar, ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass, wo das gesungen wird, eigentlich nicht mehr gesehen wird als das Kind, dass man den Heiland eben nicht sieht, dass der Blick des Glaubens fehlt und den wollen wir uns natürlich schenken lassen. Oder den müssen wir uns schenken lassen, den haben wir selber nicht. Alle Welt wird den Heiland sehen, dass wir auch in der Gemeinde, in der Kirche heute, die oft so unzulänglich ist, wo so viel fehlt und wo so viel schief geht, dass wir sehen, das ist der Leib, das ist der Körper des Erlösers. Wir sind zu dem Haupt hin, zu Jesus Christus zusammengeführt worden und dürfen Weihnachten feiern, das Kommen des Heilandes in diese Welt.
Und jetzt im Advent gilt, bereitet den Weg des Herrn.
Wir wollen uns vorbereiten darauf, dass Jesus zu uns kommen kann, ja, und dass wir ihn sehen können, erkennen können als den Heiland der Welt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du zu uns kommst. Und wir bitten dich, schenke uns deinen Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet, dass wir sehende Augen des Herzens bekommen und in den oft so niedrigen und manchmal auch abstoßenden äußeren Umständen erkennen, dass du da bist, dass du gekommen bist und dass du auch in unser Herz kommen willst. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de